Ganz schönen guten Morgen oder guten Mittag. Hier willkommen bei Börse at Home. Mein Name ist Fabienne Lindner und ich freue mich, heute hier unseren Gast begrüßen zu dürfen, nämlich Thomas Meyer zu Drewa. Herzlich willkommen, Thomas. Schön, dass du da bist.
Hallo Fabienne, vielen Dank für die Einladung und natürlich guten Morgen oder guten Mittag danach draußen.
Ja, wir sprechen heute über das Thema ETFs. Wir haben kürzlich erst 25 Jahre ETFs auf Xetra zelebriert und haben jetzt, wie du gerade eben in der Vorbesprechung gesagt hast, die 250. Folge von Börse at Home. Wie passend, dich hier zu Gast zu haben, denn du giltst als ETF-Pionier und leitest den öffentlichen Vertrieb bei Amundi Deutschland. Ja, bevor wir vielleicht über das Thema ETF sprechen, eine kurze Vorstellung. Wie war dein Weg in der Welt der ETFs in den letzten 25 Jahren?
Er war aufregend, das muss man sagen, und damit gleichzeitig natürlich euch Glückwunsch zur 250. Sendung. Ich habe
Danke.
mit dem Thema und ETFs haben ja überwiegend, und das wird vielleicht noch eine Frage sein, sieh es mir nach, wenn ich sie vorziehe. Ich würde jetzt aus reinem Gefühl sagen, 90% aller ETFs, eher 95%, sind sogenannte passive Fonds. Da kommen wir vielleicht noch gleich drauf, was das genau heißt. Ich hatte damit bereits seit Anfang der 90er Jahre, also im Vorfeld zu tun, bevor es dann die eigentlichen ETFs gab. ETFs gibt es seit 35 Jahren weltweit und seit 25 Jahren und auch euch dazu nochmal herzlichen Glückwunsch seit 25 Jahren, nämlich am 11. April hier in Europa. Ich selbst, wie gesagt, oder habe von Anfang an dort reinschauen dürfen, zunächst über eine Dekade als Fondsmanager, sowohl von aktiven als auch passiven, als auch sogenannten Quantprodukten, die also mehr nach mathematischen Modellen gesteuert werden, und bin dann eher durch Zufall. Heute wird man sagen, Fortsetzung, passive Produkte, Quantprodukte, also mathematisch orientierte Produkte auf die ETF-Seite geraten, und kann insofern sagen, es war eine spannende Zeit und ich freue mich natürlich auf die nächsten 25 Jahre.
Ja, klasse. Für alle, die nicht so ganz mit dem Wort ETF was anfangen können, vielleicht kannst du da gleich nochmal eine kurze Definition geben. Es ist ja so, dass das Wort ein bisschen ja, sperrig ist, aber nichtsdestotrotz ist es
Es ist
eigentlich das
schwierig.
einfachste Produkt für Privatanleger. Was versteckt sich denn hinter einem ETF und was
Also es ist
fasziniert
ja,
dich daran?
Also es ist ja die Welt der Anglizismen, weil natürlich die große Masse traditionell aus dem angelsächsischen Bereich kommt, so auch die Idee, einen Index zu verfolgen. Also zu sagen als Beispiel, und du sitzt ja, wie ich sehe, an der deutschen Börse und wie ich natürlich auch weiß, der DAX, der deutsche Aktienindex. Das Einfachste ist natürlich einfach der Wertentwicklung des deutschen Aktienindex zu folgen, sowohl nach oben als auch nach unten. Dafür gibt es verschiedene Gründe, die du sicherlich noch zu ergründen versuchst in unserem weiteren Gespräch. ETF steht für Exchange Traded Fund oder auf Deutsch börsengehandelter Investmentfonds. Das ist auf der einen Seite der traditionelle Investmentfonds, wie es viele der Zuschauer, der Zuhörer natürlich kennen. Und auf der anderen Seite ist dieser Investmentfonds ja bei euch, Fabienne, bei dir im Hintergrund gelistet. Und man kann ihn handeln wie eine Aktie. Und da vielleicht an der Stelle, weil das eine sehr oft gestellte Frage ist, das spielt auch keine Rolle, ob das jetzt traditionell ein Aktienindex nachgebildet wird oder vielleicht auch ein Anleihenindex oder vielleicht auch ein Index auf Rohstoffe. Es wird an der Börse gehandelt wie eine Aktie. Das hat auch entsprechende Auswirkungen auf die Gebühren. Man kann sagen, im Groben sind die Gebühren wie auch bei Aktien. Jetzt hast du mich auch danach gefragt, was jetzt der große Vorteil ist. Man kann natürlich das sehr schnell handeln, wenn man sagt, heute ist eine Chance, da steige ich ein, und dann sage ich ein paar Wochen später, da will ich wieder aussteigen. Aber das ist natürlich nicht das Hauptziel, sondern das Hauptziel ist der langfristige Vermögensaufbau. Und da sind ETFs oder börsengehandelte Investmentfonds sehr preisgünstig. Das hat unter anderem damit zu tun, dass, und jetzt komme ich wieder auf meine Historie, ich war ja auch auf der aktiven Seite als Fondsmanager, also da, wo man sagt, naja, welche Aktie könnte in Zukunft besser laufen, denn das Geschäft ist ja immer auf die Zukunft ausgerichtet, welche könnte besser laufen. Ich nehme jetzt irgendwelche willkürlichen Beispiele. Zurzeit treibt ja viele Anleger um. Werden die USA weiter steigen? Wird eher die Musik, also das Börsengeschehen hier in Europa spielen? Das wäre eine ganz einfache Frage, schwer zu beantworten, aber zunächst mal eine einfache Frage. Sollte man besser in USA investiert sein, zum Beispiel US-Aktien oder in europäische Aktien? Das ist so die typische Frage, die gestellt wird an einen Fondsmanager, einen aktiven Fondsmanager, der dann die Entscheidung trifft, beispielsweise, naja, noch besser wäre in Schwellenländern angelegt zu sein. Und es ist klar, wenn ich da sehr große Analysen betreibe, ist das teuer. Das braucht viel mehr Personal und deshalb können ETFs, die in der Masse passive Produkte sind, einfach preisgünstiger sein als aktive Produkte. Und jeden Euro, den du nicht ausgibst für Aufwand, der kommt natürlich der Performance, der Wertentwicklung deines persönlichen Portfolios entgegen. Und vor allen Dingen langfristig hat das eben große Vorteile.
Na, danke schön. Wenn wir schon gerade so in der Definition sind, jetzt haben wir unterschieden zwischen passiven und aktiven Fonds. Jetzt geht ja der Trend in die Richtung aktive ETFs. Was versteckt sich denn dahinter?
Das ist also ETF, börsengehandelter Investmentfonds. Das sind oft aktiv gemanagte Fonds, wie eben schon beschrieben. Da war ja die Frage, Europa oder USA oder vielleicht Schwellenländer. Das geht natürlich noch viel tiefer, nämlich bis hin zur Frage, wird in Zukunft eine Siemens besser laufen, eine bessere Wertentwicklung haben als, nehmen wir mal eine Apple, ja, weil die ja besonders bekannt ist. Und diese Art des Vorgehens nennt man aktives Management. Und das ist der Trend, du hast es gerade angesprochen, dass eben aktive Fonds oder aktive Strategien, die sich von einem Index abkoppeln, und das ist das Entscheidende, die entscheidende Definition, weil ich das auch oft gefragt werde, die also sagen, wir werden besser laufen als der Markt, besser als ein Index, auch die gibt es seit ein Jahr Zeit an der Börse gehandelt und insofern heißen die in der Zusammensetzung aktive Fonds, aktive ETFs, aktive börsengehandelte Investmentfonds.
Okay, danke schön. Wer kommt denn auf die Idee? Also jetzt bist du ja, vielleicht erklärst du mal nochmal die Rolle, was Amundi denn überhaupt macht in dem ganzen Finanzsystem. Was macht Amundi und was hat Amundi mit ETFs zu tun?
Also wir sind der größte europäische ETF-Anbieter, sind der größte europäische Vermögensverwalter oder landläufig gesagt der größte europäische Fondsgesellschaft, Vermögensverwalter. Und wenn du fragst, wie geht das denn eigentlich los, welche Rolle wir da spielen, Fondsgesellschaft, wir verwalten also diese Portfolios. Ich weiche jetzt mal vom DAX ab und sage den vielleicht beliebtesten Index, den es gibt, den MSCI World, weil der sich aus gewissen Gründen, nämlich Diversifikationsgründen, vor allen Dingen für Einsteiger sehr eignet. Vielleicht an dieser Stelle, wenn du gestattest, ganz kurz, damit da keiner abspringt, was ist das eigentlich? MSCI, das ist ein Indexanbieter, genauso wie ihr ein Indexanbieter seid, steht für Morgan Stanley Capital International und World. Wie Welt ist ein klein wenig irreführend, weil du hast in diesem Index 23 industrialisierte Länder, also angefangen von den USA, die zweitgrößte Position ist Japan, dann kommen natürlich Frankreich, Deutschland, die europäischen Länder, aber es sind eben in dem Fall nur die industrialisierten Länder. Trotzdem gibt es viele Argumente, die dafür sprechen, dies vor allen Dingen als Anfänger, als Einstieg, zumindest mal ein Auge drauf zu werfen, zu überlegen, ob ich das Erstinvestment oder vielleicht einen Sparplan ganz am Anfang mit dem MSCI World betreibe. Und da sind wir jetzt schon ganz entscheidend beim Index, denn wie am Anfang erläutert, und so fing das auch an, die ETFs, die börsengehandelten Investmentfonds, bilden einen Index ab. Und dieser Index, wie der MSCI World oder DAX, Der wird von einem Indexanbieter wie der deutschen Börse, oder das ist ja eine Tochter der deutschen Börse, eine Tochter von euch, Qontigo, die haben dann gewisse Ideen und sagen, ja, es könnte interessant sein. Und dann nehmen wir jetzt mal einen Sektor, zum Beispiel Banken und Versicherungen. Das ist ein eigener Sektor. Und dann überlegt man sich, was könnten Kriterien sein, die diesen Banken- und Versicherungssektor besonders gut nachbilden. Und so wird dann aus einer großen Grundgesamtheit, also beispielsweise aller europäischen Aktien, wenn wir mal denken an einen auch sehr populären Index, nämlich den Stoxx Europe 600, Stoxx Europa 600, da sind die 600 größten Werte hier in Europa drin, dann würde man sich also die gehandelten Aktien in Europa anschauen und nach gewissen Kriterien daraus die 600 rausfiltern. In dem Fall ist es relativ einfach, indem man sagt, man nimmt die 600 größten und dann hast du einen Index. Und diesen Index kann der Anleger nicht unmittelbar kaufen. Dazu muss er ein Instrument erwerben und ein Finanzinstrument ist der ETF, der börsengehandelte Investmentfonds und das Fonds. Und das ist wiederum unsere Aufgabe, die Fondsgesellschaft, die dann diesen ETF produziert und damit für dich, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuschauer und Zuschauerinnen eben diesen Index handelbar macht.
Handelbar machen ist auch schon gute Überleitung. Wie komme ich denn an so einen ETF ran? Rufe ich euch da an oder wie gehe ich da vor?
Nein, das ist eine sehr gute Frage. Und Exchange Traded Fund, Börsen gehandelt, die sind also bei euch notiert an der Börse. Und dann gibt es dann sogenannte Market Maker, das sind also Institutionen, das sind Firmen, die Preise dafür stellen. Das ist das, was man dann auf der Kurstafel bei euch sehen kann. Und du würdest über zunächst einmal, und deshalb ist die Frage sehr gut, die immer wieder mal aufkommt, man sucht sich eine Bank oder eine Online-Bank, einen Broker seines Vertrauens, eröffnet dort ein Depot. Oft ist das verbunden mit einem Konto, manchmal kann das Konto aber auch extern sein. Das hängt immer davon ab, mit welchem Broker, mit welcher Bank, mit welchem Händler du praktisch sprichst. Und da gibst du dann deine Order auf. Sagen wir es mal konkret. Du würdest sagen, ich möchte jetzt den Stoxx Europe 600, den Stoxx Europa 600 kaufen. Das sind dann, wenn du es online machst, dann Masken, die jeder sicherlich auch vom Online-Banking her kennt. Und da kannst du dann eine entsprechende Order aufgeben und dann erwirbst du so dein ETF. Und umgekehrt natürlich, wenn du sagst, ich verkaufe ihn wieder, wir hören es natürlich lieber, wenn du langfristig dabei bleibst, dann machst du es genau umgekehrt, gibst die Order auf und verkaufst ihn wieder eben über die Börse. Deshalb auch börsengehandelter Investmentfonds. Und da gibt es dann unterschiedliche Plattformen, auf denen die gehandelt werden. Aber das hängt dann auch ein bisschen von deinem Online-Broker, von deiner Bank, deinem Broker, dem Broker deines Vertrauens ab.
Hinsichtlich, ich kann ja einen ETF so kaufen, ich kann auch einen Sparplan eröffnen. Wie ist da eure Erfahrung? Oder gerade wenn wir uns die letzten 25 Jahre angucken, vielleicht kannst du dazu ein bisschen was erzählen.
Also aus meiner Sicht, das war natürlich, man muss sich das so vorstellen. Das hast du ja vorhin schon erfragt, 11. April 2000 und wir haben ja das sehr schön gefeiert, diese 25 Jahre bei euch an der Börse mit einem Bellringing und da hattet ihr mich freundlicherweise auch eingeladen. Vielen Dank dafür nochmal. Und wenn man jetzt mal ganz weit zurückgeht, da war das natürlich etwas, was relativ unbekannt war. Und am Anfang hat das dann überwiegend Großkunden oder allgemein werden die institutionelle Kunden genannt, die schon da Erfahrung hatten oder das aus den USA gehört haben, die hat das zunächst interessiert. Und dann, du hast gerade nach Sparplänen gefragt, was ist ein Sparplan? Nun, das ist eine Möglichkeit, regelmäßig zu einem mehreren Zeitpunkten Geld zu investieren. Und diese Möglichkeit in der breiteren Masse, also wo du wirklich viele Zugänge hattest oder wo es dann auch von immer mehr Brokern oder Banken angeboten wurde, aus meinem Gefühl war ab 2008, das ging eigentlich 2003 schon mit den ersten Angeboten los, aber so richtig, wo die Akzeptanz da war, war ab 2008. Sparplan, wie gerade gesagt, du kannst regelmäßig eine bestimmte Summe investieren, beispielsweise immer wenn es, das ist immer so ein Ratschlag, weil wir waren ja gerade auf einer großen Veranstaltung, dass auch immer wieder gefragt werden. Am besten ist, wenn es Gehalt eingeht, zu sagen, einen gewissen Prozentsatz davon, eine gewisse Summe investiere ich in einen Sparplan oder lege ich über einen Sparplan an und investiere damit zum Beispiel in einen ETF auf den Stoxx Europe 600, den wir mehrfach angesprochen haben, auf den MSCI World oder je nach Vorliebe auch auf andere Themen oder auch auf den DAX. Was ist der Vorteil? Du gibst das Geld gar nicht erst aus und alle Erkenntnisse, und du hast ja gerade nach den Erkenntnissen auch gefragt, aus den letzten 25 Jahren zeigen, wenn du das regelmäßig über einen langen Zeitraum machst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du mit einem ansehnlichen Gewinn, mit einem ansehnlichen Vermögen dann ausgestattet bist. Ganz wichtig an dieser Stelle, weil das werde ich auch oft gefragt, die Wahrscheinlichkeit. Wir sprechen hier von Wahrscheinlichkeiten, denn das, was du mich fragst, und wir haben ja jetzt überwiegend auch über die letzten 25 Jahre gesprochen, sind natürlich die Erkenntnisse aus der Vergangenheit. Keiner weiß, was morgen genau kommt, wie sich die Kurse morgen entwickeln. Was wir wissen ist, aus der Vergangenheit und in den USA kann man besonders lang zurückgehen. Unsere Kollegen haben das mal getan bis 1871. Da siehst du, dass sehr langfristig die Kurse einfach steigen. Also die Aktienkurse insbesondere steigen. Und das ist ein wichtiger Punkt. Das zeigt aus der Vergangenheit, dass eben um Vermögen aufzubauen, ein gewisser Anteil an Aktien gar nicht zu umgehen ist. Denn Aktien sind wahrscheinlich die einzige Anlageklasse, die dir helfen, Substanz zu erhalten, aber vor allen Dingen auch die Inflation zu schlagen.
Ja, und es war ja auch nie so einfach, loszulegen und zu investieren, wie es heute ist. Also das ist sicherlich ja auch eine immense Entwicklung in den letzten 25 Jahren. Da sprechen wir auch von der Demokratisierung der Geldanlage, ja, einfach loszulegen. Jetzt ist die Frage als Privatanleger, wir haben jetzt schon ein paar ETFs genannt. Das ist natürlich hier alles keine Anlageempfehlung und soll natürlich nicht zum Kauf und Verkauf
Ganz
auffordern.
richtig.
Ganz, ganz wichtig, es sind alles nur Beispiele. In den Medien lese ich dann immer, also gerade als jetzt der Börsenabschwung war vor 6, 7 Wochen, wurde das Thema ETFs, ETF-Besparen wieder relativ publik, wurde gefragt, soll ich meinen ETF jetzt verkaufen? Und da stellt sich auch die Frage, wie viel ETF brauche ich denn überhaupt im Portfolio und sollte ich in so einer Phase überhaupt wirklich verkaufen?
Das ist eine sehr gute Frage und ich würde sie mal so beantworten. Ganz wichtig ist der langfristige Gedanke, den haben wir beide jetzt schon mehrfach angesprochen, aber vor allen Dingen der Gedanke, überhaupt damit anzufangen, weil ich weiß natürlich, und jetzt komme ich wieder auf die große Anlegermesse, auf der wir beide gerade waren, dass es natürlich zurzeit eine große Verunsicherung gibt. Und jetzt gibt es viele unabhängige Stellen und ich darf vielleicht an dieser Stelle auf das Deutsche Aktieninstitut verweisen. Die haben nämlich etwas zu eurem DAX gemacht. Damit fing das ursprünglich an, gibt es inzwischen auch zu anderen Indizes. Das nennt sich das Renditedreieck des DAX. Und wenn man dann aufs Deutsche Aktieninstitut schaut oder einfach auch googelt Renditedreieck, dann findet man das. Und da sieht man, das geht, wenn ich es richtig im Kopf habe, bis ins Jahr 1966, dann natürlich zurückgerechnet zurück. Und da kann man sehen, wenn man zu einem Zeitpunkt X eingestiegen wäre, sagen wir mal einfach 1990, und dann hätte ich das 20 Jahre gehalten, was du als durchschnittliche Rendite oder was du als Rendite bekommen hättest, wenn du in den DAX investiert hast. Das gibt es auch durchaus unter Berücksichtigung von Kosten für andere Indizes. Das muss man die Kosten und Steuern natürlich noch einrechnen. Aber es gibt ein gewisses Gefühl dafür, was lange Zeiträume bedeuten. Und das ist das alles Entscheidende, dass man über lange Zeiträume einfach festhält. Und jetzt sind wir allerdings wieder bei der Vergangenheit. Und du hast gerade auch sehr schön darauf hingewiesen, was ein wichtiger Punkt ist. Wir betreiben ja keine Anlageberatung und das muss auch jeder natürlich sich sorgfältig anschauen und überlegen, was er tun möchte. Aber viel wichtiger ist noch, dass ich mich frage, wie hoch ist meine Risikotragfähigkeit? Das ist jetzt ein sehr abstrakter Begriff. Was steckt dahinter? Risikotragfähigkeit. Ganz einfach gesprochen, wie viel Verluste kann ich ertragen, bevor ich überhaupt nicht mehr schlafen kann? Das ist ein ganz wichtiger Punkt und das passt nämlich genau zu deiner Frage. Natürlich, der Mensch lässt sich auch leicht dann anstecken, wenn alle meine Nachbarn, wenn alle an meinem Stammtisch immer nur über eine Apple sprechen oder noch ganz andere. Nvidia war das ja in den letzten Monaten, um nicht zu sagen Jahre, ein absoluter Senkrechtstarter. Und dann Irgendwann verspüre ich vielleicht selbst so den Druck, jetzt muss ich auch mal investieren. Dann muss ich mich, sollte ich mir aber immer fragen, wann kann ich noch gut schlafen? Denn Aktien können dir helfen, Aktien-ETFs langfristig, sagen wir es etwas salopp, gut zu essen. Aber ganz wichtig, dass der Aktienanteil deinen persönlichen Risikotragfähigkeit deiner Verlusttoleranz auch entspricht, weil sonst wird man unglücklich damit. Warum sage ich das so ausführlich? Weil du gerade eine ganz entscheidende Frage gestellt hast. In so einer Zeit durchzuhalten, wo die Aktienkurse stärker schwanken, hat auch ein bisschen damit zu tun, dass ich mir vorher überlegt habe, wie viel Verlust kann ich tatsächlich akzeptieren? Mache die Augen zu und sage mir, Augen zu und durch, dieser altbekannte Spruch. Und wenn man jetzt wieder zurückgeht, und ich will gar nicht mal bis 1871 zurückgehen, sondern wenn man das Renditedreieck nimmt, dann sieht man, dass es viele Krisen auch in der Vergangenheit gegeben hat. Und unsere jüngeren Zuschauerinnen und Zuschauer werden sich jetzt vielleicht nicht unbedingt daran erinnern, dass es beispielsweise die Finanzkrise gab. Ja, also viele, die beispielsweise nach 2020 eingestiegen sind, ja, die sagen, ja, da war aber damals vielleicht was, aber das ist überwunden worden. Und was sich ja dieses Jahr auch jährt, nämlich passend zu den 25 Jahren, war natürlich das Platzen der sogenannten Tech-Blase, als es damals Werte, an die sich kaum jemand erinnert, gab, die einfach in die Höhe getrieben wurden, die einfach unglaublich Popularität hatten und dann im Jahr 2000, im März 2000 fast passend dann oder kurz vor der Auflegung der ersten ETFs sind dann diese Kurse sehr stark zurückgekommen. Das Tief wurde tatsächlich 2003 erreicht, aber da erinnern sich vor allem die Jüngeren logischerweise nicht mehr dran. Aber wenn man jetzt heute auf langfristige Wertentwicklung guckt, dann sieht man einfach, dass das eine Fußnote ist, ja, da war dann irgendwas. Und das wird übrigens auch, und daran erinnern sich natürlich die meisten, irgendwann mal mit der Zeit zwischen dem 19. Februar 2020 und dem 18. März, als es ganz scharf runterging, jetzt auch an den Börsen international, weil nämlich da das kurz vor dem ersten Corona-Lockdown war. Auch das wird man irgendwann in den langfristigen Grafiken, davon bin ich überzeugt, aber wie gesagt, Erkenntnisse aus der Vergangenheit werden wir dann auch irgendwann nicht mehr sehen. Insofern, das Ganze zusammenfassend, wichtig ist, dass man so investiert ist, dass man auch solche Krisenzeiten überstehen kann. Und dazu hilft eben auch der Sparplan, das, was du eben schon mal gefragt hattest.
Danke. Du hattest jetzt das Thema Risiko, Risiko, Bereitschaft angesprochen. Wenn wir an ETFs denken, denken wir häufig an Aktien-ETFs. Jetzt bietet das ETF-Universum ja noch andere Möglichkeiten, auch das Risiko so ein bisschen zu reduzieren. Und auch da habt ihr bei Amundi Angebote entsprechend. Es gibt Multi-Asset-ETFs, Anleihe-ETFs. Wie ist da eure Erfahrung? Wird das von Privatanlegern angenommen aktiv oder ist es halt wirklich so, dass Aktien-ETFs primär der Fokus sind?
Das ist eine sehr interessante Frage. Vielleicht müssen wir noch mal kurz damit einsteigen. Du hast gerade Aktien-ETFs gesagt. Vielleicht noch eine Stufe höher. Wenn ich jetzt anfange als junger Anleger, also wie zum Beispiel meine eigenen Kinder, die haben jetzt, sage ich mal etwas unbescheiden, das Glück, dass sie mich an ihrer Seite haben. Da haben die sich etwas weniger mit beschäftigt, obwohl sich das, je älter sie wurden, dann auch verändert hat. Die sind also schon etwas älter. Das nennt man Asset Allocation oder auf Deutsch, auch da wimmelt es wieder von Anglizismen, Vermögensaufteilung. Und wenn ich dann eine Geldsumme habe, die ich anlegen kann, auch ganz wichtig, vor allen Dingen, wenn ich dann auf Aktien setze, das sollte auch Geld sein, was ich eine Zeit lang entbehren kann. Auch das ist eine oft gestellte Frage, auf die du bestimmt noch gekommen wärst. Man sagt so 10 bis 15 Jahre, Minimum 5 Jahre, eher 10 bis 15 Jahre. Das Wichtigste ist, und das passt sehr gut zu deiner Frage davor, dass man natürlich auch gewisse Börsenturbulenzen überstehen kann. Also jetzt nicht unbedingt das Geld in einem Moment braucht, wo jetzt die Börse etwas nach unten geht. Ne? So, und wenn man diese Vermögensaufteilung, da gibt es zwei Haupt Anlageklassen. Einmal die Aktien, über die wir jetzt gesprochen haben, oder Aktien-ETFs und zum anderen die Renten- oder Anleihen-ETFs. Wenn man jetzt mal beide in Verbindung sieht, dann gibt es einen gewissen Anteil. Wir haben eben über die Risikotragfähigkeit gesprochen und Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen, wenn ich sehr jung bin, dann habe ich ja noch einen langen Zeitraum vor mir. Also kann ich auch mehr in Aktien oder Aktien-ETFs investieren. Und jetzt nehmen wir mal irgendein Beispiel. Da sagt jemand, oh, und das ist so eine Standardlösung, über die man oft auch liest, die kann man auch sehr gut googeln. Wenn das jetzt noch hinterher tiefer interessiert, dann sage ich vielleicht mal so, ich habe jetzt eine Summe, um mal irgendein Beispiel zu nennen, ich will 10.000 Euro investieren. Und dann sage ich, 60% könnte ich mir vorstellen, gehen in Aktien-ETFs. Dann verbleiben ja noch 40%, also 4.000 Euro. Und da, das ist meine Risikosteuerungskomponente. Da kann ich zum Beispiel sagen, ich kaufe eine Anleihe, ich kaufe einen Anleihen-ETF. Warum? Weil alle Erfahrung aus der Vergangenheit zeigt, dass Anleihen deutlich weniger schwanken als Aktien. Und damit beruhigt das natürlich ein Portfolio. Ich habe nicht so starke Schwankungen. An dieser Stelle gestatte mir, auch wenn das nicht deine Frage war, aber auch darauf hinzuweisen, ich brauche natürlich auch immer einen Notgroschen. Und ich komme deshalb drauf, und jetzt, das schließt so ein bisschen vielleicht den Kreis, ich komme deshalb drauf, weil natürlich in Zeiten, wo vor allen Dingen manche Namen aus dem Tech-Bereich so stark genannt werden, mancher sagt, naja, vielleicht sollte man doch alles auf diese Aktie setzen. Das ist sowieso keine gute Idee, sondern Diversifikation. Also Streuung ist ganz wichtig. Aber wichtig ist auch immer, es kann immer mal was passieren. Es kann der Kühlschrank kaputt gehen. Für viele ist nach wie vor natürlich das Auto sehr wichtig, weil sie sonst gar nicht täglich zur Arbeit kommen, sodass man immer einen Notgroschen hat, der liquide ist auf einem Tagesgeldkonto. Da gibt es heute sehr gute Angebote. Dann kommt natürlich die Frage, wie viel sollte das sein? Und das hängt auch ein bisschen davon ab, wie viel ich verdiene. Man sagt so allgemein 3 bis 6 Monats Netto-Monatsgehälter sollte man da liquide haben, an die man jederzeit drankommt. Dann vielleicht noch ein bisschen als Festgeld. Aber dann kann man auch schon, wie genannt, in Anleihen oder Anleihen-ETFs gehen. Weil Anleihen-ETFs haben natürlich ähnlich wie Aktien-ETFs einen großen Vorteil. Du kannst wesentlich breiter streuen. Du kannst auch sagen, ich nehme ein Anleihen-ETFs auf ausländische Anleihen, die ja meist nicht zugänglich sind, oder Unternehmensanleihen. Da sind die Stückelungen, also das, was die Minimum kaufen musst, häufig so hoch, dass sie für die meisten Privatanleger als Direktinvestment nicht in Frage kommen. Und so hast du dann, wie in unserem Beispiel, vielleicht ein Portfolio, was aus 60% Aktien besteht, aus 40% Anleihen. Und wenn du ganz jung bist und dich auch ein bisschen was traust, dann empfiehlt es sich natürlich immer wieder mal zu überlegen, ob man den Aktienanteil, weil man noch viel Zeit vor sich hat, nicht sogar etwas höher dreht.
Ja, danke schön dafür. Klasse, das war ein guter Einstieg in das Thema ETFs. Wie lege ich los? Wir haben noch ein paar Fragen aus dem Publikum. Jetzt, wenn ich einen ETF gekauft habe, den in meinem Depot habe und dann plötzlich die Mitteilung bekomme, der ETF wird eingestellt und in einen anderen integriert. Wer entscheidet denn sowas?
Also wir sind natürlich, das entscheidet der Verwaltungsrat, der Aufsichtsrat einer Fondsgesellschaft nach sehr breiten Marktdiskussionen. Also man schaut sich sehr genau an, wo die Nachfrage herkommt. Das kommt nicht so häufig vor, aber es kommt vor. Und man muss sich da ein bisschen auch vorstellen, ETFs sind natürlich wie Waren in einem Supermarkt. Ja? Und wenn du jahrelang immer nur eine Schokoladenmarke, ich nehme das mal als Beispiel, eine Brotsorte kaufst, aber du der Einzige bist, dann wird es irgendwann schwierig, die noch zu einem vernünftigen Preis, einem Preis, den du akzeptieren kannst. Und das ist ja ganz wichtig. Du als in dem Fall als Brotesser, aber übertragen jetzt auf ETFs, den du als ETF-Kunde, Investor berücksichtigt und vor allen Dingen bereit bist zu zahlen. Und man muss sagen, dass natürlich, und das haben wir ja ganz am Anfang angesprochen, ETFs haben einen Vorteil, sie sind sehr preisgünstig. Aber das geht natürlich nur, wenn du auch sehr hohe Vermögen von möglichst wenig Personal verwalten lässt. Und man muss leider sagen, und da will ich auch ganz offen und ehrlich antworten, es ändern sich Vorlieben. Es ändern sich Vorlieben. Es ist ein unglaublicher Preisdruck auch im Markt. Davon profitiert natürlich der Anleger, vor allem auch der langfristige Privatanleger. Und das führt dazu, dass manchmal ETFs zusammengelegt werden? Und das war ja genau die Frage. Also es hängt auch von den Anlegern selbst an. Ganz wichtig, Exchange-Traded Funds, börsengehandelter Investmentfonds. Wir kennen natürlich die Anleger nicht, aber wir beobachten natürlich den Markt sehr genau, wie alle unsere Wettbewerber im Markt auch, und schauen, wo die Nachfrage ist, damit wir wirklich kosteneffizient, aber eben auch betriebswirtschaftlich sinnvoll Produkte zur Verfügung stellen können, die dem langfristigen Vermögensaufbau dienen und eben auch eine Herausforderung lösen, nämlich die ja in aller Munde ist, nämlich die Altersvorsorge.
Dankeschön. Dann vielleicht noch eine Frage, die auch regelmäßig gestellt wird, ist das Thema, was versteckt sich denn hinter dem Sondervermögen? Das wird ja relativ häufig als ein positiver Aspekt von ETFs gesehen. Kannst du da bitte das noch ein bisschen
Ja, sehr
erklären,
gerne.
was Privatanleger heißt, was das für euch als Amundi heißt?
Ja, Sondervermögen heißt ganz einfach gesprochen, das Geld, was du uns anvertraut, was die Fragende oder der Fragende uns anvertraut, wird getrennt verwahrt von der Bilanz von Amundi, einer Fondsgesellschaft. Das heißt, sollte die Fondsgesellschaft pleite gehen, um es auch platt zu sagen, oder nicht mehr existieren, dann ist das Geld natürlich nicht weg. Es fließt also nicht in der Liquidationsmasse ein, sondern es wird, wie gesagt, getrennt verwahrt von der Fondsgesellschaft. Und das ist natürlich ein wesentlicher Punkt, weil du damit auch kein Emittentenrisiko hast. Jetzt ist meiner Kenntnis nach, ich kenne jetzt nicht alle Fondsgesellschaften rund um den Erdball, aber mir wäre jetzt nicht bekannt, dass eine Fondsgesellschaft tatsächlich schon mal in Liquidation gegangen ist. Aber dennoch ist das natürlich ein ganz entscheidender Sicherheitsaspekt, der viele Kunden auch überzeugt. Es gibt also kein Emittentenrisiko und deshalb sind diese Sondervermögen, sind ETFs, übrigens trifft das auch für ganz normale Fonds zu, denn ETFs, wie der Name schon sagt, sind natürlich auch Fonds, ist sicherlich ein Aspekt, den man berücksichtigen kann, den man berücksichtigen sollte und eine gewisse Sicherheit gibt. Aber ganz wichtig, gestatte mir das dazu zu sagen, Sondervermögen, weil ich die Frage schon mal bekommen habe, Sondervermögen heißt nicht, dass das Geld garantiert ist in dem Sinne, dass Kursschwankungen dir nichts ausmacht, sondern es bezieht sich rein auf die rechtliche Konstruktion.
Danke, das ist gut, dass du das nochmal verstärkt hast. Wir haben es eingangs schon mal so ein bisschen erklärt, was der Unterschied zwischen aktiv gemanagten ETF und einem üblich gemanagten Fonds ist. So heißt es hier in der Frage. Vielleicht kannst du da bitte noch mal ein bisschen drauf eingehen und dann noch die Frage, wo siehst du denn die Zukunft auch seitens von Amundi? Geht der Trend in Richtung aktiv gemanagte Fonds und was ist der Vorteil quasi davon?
Also sicherlich geht der Trend noch in Richtung von mehr ETFs. Warum? Weil ETFs, wie jetzt schon mehrfach natürlich auch unterstrichen, eine gute Möglichkeit sind, langfristig Vermögen aufzubauen. Jetzt ist die interessante Frage nach aktiven Fonds und aktiven ETFs. Ich hole jetzt mal und stopp mich bitte, Fabienne, wenn es zu weit wird. Ich würde gerne aus dem Grund nochmal ausholen, weil diese Frage auch in der Tat öfters schon gekommen ist. Ja, wir haben ja angefangen und so fingen ETFs an. Die allerersten ETFs haben zwei Indizes abgebildet, nämlich den bekannten S&P 500. Das ist also der große US-Index. Der bekannteste ist der Dow Jones Industrial. Aber der hat gewisse Konstruktionsnachteile. Das ist so ein Gradmesser für den US-Markt, so wie der DAX auch ein Gradmesser sicherlich für Deutschland ist. Aber der breitere Index ist der S&P 500, wie der Name sagt, 500 Werte drin, wenn man jetzt mal gewisse Abspaltung außen vor lädt, das können auch ein bisschen mehr als 500 Werte sein. Der andere war der Nasdaq. Ja, das waren die beiden, das waren ETFs, die beiden Indizes nachgebildet hat. So hat das für 35 Jahre angefangen. Dann gab es das auch in Europa. DAX haben wir zum Beispiel drüber gesprochen, über den Eurostoxx 50, über den Eurostoxx. So, das sind alles Indizes, das ist passiv. Da wird nur der Index nachgebildet. Jetzt gibt es Spezialindizes, die wiederum aus dieser Grundgesamtheit, wir hatten das vorhin schon einmal kurz beschrieben am Anfang, wenn du zum Beispiel alle sechs oder alle Aktien hier in Europa hast, dann kannst du die 600 größten auswählen. Du kannst aber auch sagen, ich nehme noch andere Kriterien und setze den Index dementsprechend zusammen. Also beispielsweise nach Sektoren. Ja, auch da hatten wir schon das Beispiel Banken, Versicherungen, gibt es Automobile, sodass du dann noch eine Verkleinerung hast des Anlageuniversums. Aber das Entscheidende, und deshalb erwähne ich das auch, das sind immer noch passive Produkte, weil sie einen Index nachbilden. Und dann gibt es noch eine weitere Gruppe, die sogenannten Faktoren. Ein Faktor, der bekannteste ist sicherlich Dividende. Das ist ein Faktor, da sagst du, ich suche mir jetzt, und die gibt es ja auch auf dem DAX, ich suche mir jetzt 15 Werte aus, die die höchste Dividendenrendite haben. Das kann man mit anderen Faktoren machen, zum Beispiel Größe oder auf Neudeutsch Size. Dann hast du so etwas wie Small Cap oder der SDAX, Small Cap DAX, die kleineren Werte oder auch die mittelgroßen Werte, der berühmte MDAX. So, und deshalb habe ich das so ausführlich beschrieben, weil das manchmal ein bisschen schwammig ist. Das sind alles passive Produkte, die Indizes unterschiedlicher Breite nachbilden. Und dann gibt es eben die aktiven Produkte, aktiven ETFs, die eben keinen Index verfolgen, sondern sagen, ich bin und antreten, ich bin besser als der Markt oder ein Vergleichsmaßstab, ja, der den Markt auch ähnlich abbilden würde. Das ist ein Anspruch und das kann auch der Fall sein. Es gibt Statistiken dazu, die zeigen, dass es vor allen Dingen sehr langfristig schwierig ist, immer besser zu sein als der Markt, also das, was die passiven Produkte abbilden. Aber die aktiven Produkte haben natürlich auch ihre Berechtigung. Auch dazu gibt es viele Untersuchungen, die zeigen, beispielsweise in Märkten oder bei Themen, die weniger von der breiten Analysten, von vielen Analysten beobachtet werden, kannst du durchaus die Chance haben, besser zu sein als ein Vergleichsmaßstab. Das Entscheidende ist, die haben also eine aktive Strategie, wie auch normale aktive Fonds und sagen, ich traue mir zu sagen, die eine Aktie, der eine Sektor, das eine Land wird besser sein als das andere. Insofern gleichen aktive ETFs auch aktive Fonds. Jetzt ist es so, aktive ETFs gibt es noch nicht ganz so lange, dass man noch keine langfristigen Vergleiche hat und sagen kann, ja, wie haben die sich eigentlich langfristig geschlagen? Jetzt hast du, ich hoffe, ich habe Teil 1 halbwegs zufriedenstellend beantwortet. Du hast natürlich gefragt, und das ist ganz berechtigt, wie wird es denn weitergehen? Ja, es wird noch mehr Themen sicherlich geben. Es sind vor allen Dingen auch Schwellenländer, Emerging Markets. Da gibt es viele Länder, die auch im Kommen sind. Da gibt es auch Länder, die noch keine funktionierenden Börsen haben. Ja, das nennt man Frontier Market, die langsam im Kommen sind, die sich weiterentwickeln. Es gibt auch immer wieder neue Themen. Ja, beispielsweise Future Mobility, Mobilität der Zukunft, ein sehr interessantes Thema, was über reinen Sektoransatz, kurz erklärt, hinausgeht, also nicht nur auf Automobile geht, denn Mobilität ist ja ein bisschen mehr und wer sich in Städten umguckt, der sieht vom Elektroroller über das Elektrofahrrad, über das Elektroauto bis hin südlich von Frankfurt gab es eine Teststrecke für Elektrolaster. Also da sieht man, das ist ein übergreifendes Thema. Warum? Weil da natürlich auch gefragt ist, wo kommt die Speicherkapazität her? Wie wird das Ganze organisiert? Ja, wie habe ich die Möglichkeit, online auf die verschiedenen Verkehrsmittel zuzugreifen? Und das sind Trends, die sich sicherlich auch in Zukunft abzeichnen. Und gestatte mir dazu als letzte Bemerkung natürlich das Thema KI, also
Ja.
künstliche Intelligenz.
Ja. Und da ist deine Empfehlung dann sozusagen, wenn man das spannend findet, daran glaubt, das entsprechend als Beimischung hinzuzufügen.
An dieser Stelle, ich kann da natürlich keine Empfehlung zu geben, aber was ich sagen kann, das nennt sich, das haben wir jetzt noch nicht so besprochen, Core-Satellite-Einsatz. Auch da wieder Anglizismen, kurz erklärt, Core-Kern, die besprochenen Indizes, STOXX, Europe 600 oder der MSCI World, habe ich so in der Mitte und dann sage ich, und das nochmal die Erinnerung an die Vermögensaufteilung, sage ich, ich habe einen gewissen Anteil auch an Anleihen-ETFs, um dort das Risiko zu steuern, also mein Portfolio krisenfester zu machen oder dafür zu sorgen, dass es weniger schwankt. Und dann darf anlegen, und das wird häufig als ernste Sache genommen, aber anlegen darf natürlich auch Spaß machen. Und dann sage ich vielleicht, okay, mich interessiert künstliche Intelligenz besonders und ich glaube, dass ein ETF auf das Thema künstliche Intelligenz und Gesundheit in Zukunft sich besonders entwickeln wird. Und jetzt kommen wir zu einer Frage, die ich sträflicherweise vernachlässigt habe, die du aber vorhin gestellt hast, nämlich wie viele ETFs sollte man haben? Auch da gibt es wieder so Daumenregeln. Man sagt so 6 bis 10. Warum 6 bis 10? Über 10 wird es häufig unübersichtlich oder es wiederholen sich Themen. Das sagt nicht, dass du nicht mehr haben kannst, aber dann ist es noch überschaubar. Das ist ähnlich, auch wenn das jetzt nicht deine Frage war, wenn ich Einzeltitel doch kaufen sollte. Auch da muss ich aufpassen, dass mein Portfolio nicht vollkommen unübersichtlich wird. Aber das gilt ja generell so. Und wenn ich sage 6 bis 10, dann habe ich, wie gesagt, ein breites Grundinvestment, was dafür sorgen soll, dass ich langfristig ein stabiles Risikoertragsprofil habe. Und dann gruppiere ich, und jetzt sind wir bei Satelliten, so wie auf so die Bilder. Satellitenbahn, ja, die dann um die Erde zum Beispiel fliegen, und in dem Fall um die beiden Anlageklassen Anleihen und Aktien. Und dann sage ich, KI interessiert mich besonders, eben schon angesprochen, Gesundheitswesen, KI und Gesundheitswesen. Oder ich sage auch, jetzt gibt es doch die eine Lieblingsaktie, die ich habe, an die ich glaube, die passt da auch dazu. Oder dann habe ich einen aktiven Fonds, wo ich den Fondsmanager mal kennengelernt habe und der hat einen super Eindruck auf mich gemacht und das kommt auch noch dazu. Und so habe ich dann diesen Core-Satellite-Ansatz und das ist auch etwas, was sehr bei institutionellen Anlegern, also Großanlegern, genutzt wird. So kann ich eben ein Portfolio aufbauen, was eben es hilft, doch das Risiko unter Kontrolle zu haben und zu wissen, was ich für Risiken habe.
Ja, und auch mein Portfolio im Blick zu behalten, ehe ich mich
Ganz
irgendwie verändere.
wichtig, ganz wichtig.
Vielleicht eine Frage noch zum Schluss. Wir haben noch eine Frage vom Publikum bekommen, nämlich wie kommen die Anteile überhaupt zu euch als ETF-Anbieter?
Also das ist so, wir kriegen natürlich das Geld, was ihr uns anvertraut, haben wir eben schon mal drüber gesprochen im Zusammenhang mit Sondervermögen und unsere Fondsmanager investieren das dann entsprechend, sodass die Indizes nachgebildet werden. Und dann weiß man, dann wird eine gewisse Anzahl von Anteilen ausgegeben und sagen wir mal, ein ETF wäre jetzt 100 Millionen groß. Und du hast 10 Millionen Anteile ausgegeben, 10 Millionen Kunden, dann würde in diesem einen Moment 100 Millionen geteilt durch 10 Millionen ein Anteil 10 Euro heißen, Kosten, Entschuldigung, Kosten. Und das kannst du wiederum über die Börse erwerben, wie ganz am Anfang von dir erfragt und auch schon besprochen.
Danke dir für die Klarstellung. Super, also ich könnte mich mit dir noch ewig unterhalten. Die Zeit ist quasi
Vielen Dank.
verflogen. Ganz, ganz
Wirklich.
herzlichen Dank für die Einblicke. Hast du noch
Vielen Dank für die Einladung.
einen Abschlusssatz für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer?
Ja, ich glaube, das war die Frage, die du vorhin gestellt hast. Wichtig ist, auch in diesen Zeiten durchzuhalten. Ich glaube, und das alle Erfahrungen, ich mache das ja wirklich auch schon sehr lange, das hast du freundlicherweise erfragt. Wenn ich an meine eigenen Kinder denke, an mich selbst, aber vor allen Dingen denke ich gerne dann auch, außer an die eigenen Kinder, an die Nichten und Neffen. Und da kann ich jetzt nun wirklich aus eigener Erfahrung, keine Anlage empfehlen, aber aus eigener Erfahrung sagen, es lohnt sich, regelmäßig anzulegen, das diszipliniert auch in schwierigen Zeiten durchzuhalten. Und wie gesagt, dann ergibt sich langfristig durchaus ein ansehnlicher Gewinn, nämlich das langfristige Vermögen. Und das ist jetzt, auch wenn es wie Marketing klang, aber das ist einfach auch meine eigene Erfahrung. Da habe ich gute Erfahrungen gemacht. Deshalb das Wichtigste ist, auch in schwierigen Zeiten bitte dabei bleiben und nur investieren mit Geld, was ich wirklich eine gewisse Zeit auch entbehren kann und was ich auch nicht ganz unbedingt brauche in so schwierigen Zeiten. Das ist sicherlich meine. Du hast mich danach gefragt. Vielen Dank und auch in dem Zusammenhang vielen Dank nochmal für die Einladung. Das wäre meine wichtigste Empfehlung.
Ja, klasse. Ganz, ganz vielen Dank für die Einblicke von dir als wirklich tolles ETF-Testimonial, muss man sagen. Du hast viel mitbekommen schon und es ist klasse, was du machst und so verständlich die Welt der ETFs erklärst. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Danke, Fabienne. Und vielen
Dann wünsche
Dank,
ich.
dass ihr dabei wart.
Dankeschön. Ja, ich auch ganz herzlichen Dank und ich wünsche eine erfolgreiche Börsenwoche. Dranbleiben und wir sehen uns nächste Woche. Vielen Dank.